Heute machen wir es uns ganz einfach im Podcast Abteilung Basketball. Wir schauen Basketball und holen uns geballte Kompetenz ins Studio. Nicht weniger als einen der besten deutschen Basketballer der vergangenen Jahre. Schaut mit uns Basketball und ist mit uns hier heute im Podcast. Ja, die Stimmung ist auf dem Siedepunkt und dann fangen wir an. Das kann was werden, denn wir haben heute, was wir auf jeden Fall haben, ist einen extremen neuen Fan des Alex Launchpads im Studio. Guten Tag. Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Alex ist da und wir haben jemanden da, der gerade mit uns zusammen Basketball geschaut hat. Das Spiel Bamberg gegen München, Spiel 4. Wir haben einfach mal gesagt, wir schauen das zusammen uns an mit unserem Gast heute, der dreimal mit Bamberg deutscher Meister war. 2010, 2011, 2012. Und die absoluten Experten wissen jetzt, wer bei uns im Studio ist, nämlich Tibor Pleiß.
Guten Abend.
Und Tibor hat gerade schon beim warmen Reden, warm sprechen, warm sich wohlfühlen das Launchpad entdeckt.
Ich drücke einfach mal einen Knopf.
Wenn du mich jetzt provozierst.
Und direkt
mein Favorit.
Direkt bei Pesic rausgekommen.
Ja, der Hauptknopf heute ist eigentlich.
Genau.
Das waren die Berliner Fans.
Das waren die Berliner Fans. Jetzt
nach dem Spiel,
auch die
nach
Münchner Spiel Fans.
Korrekt.
Tibor hat, bevor wir jetzt erstmal. Wo fangen wir jetzt mal an? Erklär erstmal, warum du in München bist, Tibor. Du bist verletzt.
Ich bin verletzt, genau richtig. Also ich habe mir vor kurzem ein Andriss in der Faszie geholt, im Fuß. Und ja, da habe ich halt überlegt, wo bekomme ich die beste medizinische Versorgung. Und ja, da habe ich an München gedacht, an Dr. Möller Wohlfahrt, wo ich jetzt in der Praxis momentan behandelt werde. Und versuche, gesund zu werden.
Das wollen wir natürlich beschleunigen, indem wir dir den Aufenthalt in München so kurzweilig wie möglich gestalten. Nämlich mit dem Besuch
heute bei uns. Wir sind öfter hier. Also.
Du kannst jede Woche einmal kommen, bis du wieder gesund bist. Ja, das war, wir kommen auf dein Jahr in Valencia gleich zu reden. Wir wollen die frischen Eindrücke von gerade noch verarbeiten. Wir haben gerade das Spiel gesehen, es ist gerade vorbei. Die Bayern haben gewonnen in Bamberg. Die Bamberger haben mit 20 Punkten geführt und noch verloren. Du hast die Halbfinalserie sowieso verfolgt. Jetzt zuletzt gib uns doch mal deine Eindrücke wieder. Was hast du da so gesehen?
Also ich muss sagen, echt, dass es eine extrem verrückte Runde war. Also einfach, dass München im ersten und im dritten Spiel wirklich so weit davongezogen sind, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ja, Bamberg ist, ich glaube, in dieser Serie generell war einfach der Heimvorteil extrem wichtig. Was man jetzt auch am Anfang gesehen hatte, heute beim vierten Spiel, wo Bamberg nochmal davongezogen ist mit den Fans in den Rücken. Ja,
dann kam wieder einer dieser berühmten Einbrüche.
Ja, diese, was will ich nicht verstehen, Tibor, und das war in Spiel 3 ja so offensichtlich, diese Wellentäler der Bamberger. Also die verfolgen diese Mannschaft über die gesamte Saison. Die haben tolle Euroleague-Spiele gewonnen, auch gegen Valencia natürlich. Ne?
Oh Mann, persönlich mit mir.
Die erste Stichelei.
Das wurde schon kurz thematisiert vorher, kann ich erzählen.
Ja, wir wollen natürlich über den Höhepunkt von Hickmans Saison nachher noch sprechen, aber wie gesagt, diese Wellentäler waren extrem. Also das, und erklär uns das doch mal aus Sportlersicht, wie sowas passieren kann. Also, dass du einerseits ein Spiel hinlegst, alles in Grund und Boden spielst und drei Tage, nicht drei Wochen, drei Tage, zwei Tage später geht überhaupt gar nichts.
Ja, also es hat mich wirklich auch gewundert, dass es einfach ein komplett anderes Team auf dem Feld war.
Und heute war es innerhalb von zwei Halbzeiten. Ja. Erste Halbzeit, ja, die legen los wie die Feuerwehr. Darrell Wright macht 22 Punkte in der ersten Hälfte und danach war gar nichts mehr. Ja. Hast du eine Erklärung dafür?
Ich kann es mir nicht erklären, muss ich sagen, weil man hat, wie gesagt, auch gesehen im zweiten Spiel, dass auch Bamberg die München erschlagen kann. Und dass es jetzt so im vierten Spiel so ausgeht, wie gesagt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil am Anfang, man hat es ja gesehen, sie sind nach vorne gesprintet, die Beweglichkeit war da, die haben starke Verteidigung auch gespielt am Anfang, sind es, ja, 20 cool. Punkte in Führung gegangen und dann plötzlich kam dieser Einbruch in der zweiten Halbzeit und dann plötzlich hat wirklich, ja, haben alle auch in den Gesichtern, sah man diese Ratlosigkeit und keiner konnte wirklich, hat verstanden, warum es dazu kam.
Coach Koch hat es ein bisschen im Nachlauf an der Energie festgemacht auch, weil defensiv hat es schon stark nachgelassen, auch in der zweiten Hälfte. Sie hatten kein Gegenmittel gegen Bartel. Das war natürlich sehr auffällig. Rubit wirkte auch platt, muss man sagen.
Was interessant war, dass bei den Bayern tatsächlich, also wir wollen natürlich, das ist uns schon in Spiel 3, also mir vor allen Dingen passiert, dass man immer wieder drüber redet, wie schlecht die Bamberger sind, aber die Bayern waren ja auch sehr stark in der zweiten Hälfte und haben taktisch mit dieser kleinen Formation, Bartel auf der 5, Booker war lange auf der Bank, Zirbis hat gar nicht mehr stattgefunden.
King auf der 4,
haben tatsächlich auch noch taktisch nochmal umgestellt und Bartel ging irgendwie auch voran. Ne?
Ja, anscheinend hat einfach diese 5 gut zusammen agiert, hat gut zusammengepasst und ja, wirklich. Also Bartel hat es aus meiner Sicht in der zweiten Hälfte wirklich gerockt und für mich war er der entscheidende Spieler, dass nachher auch das Spiel gewonnen wurde.
Ja. Muss ich auch dazu sagen, dass Cunningham sehr lang gesessen ist mit seinen Fouls. Erst kurz vor Ende, glaube ich, wieder zurückkam. Also kaum offensive Produktion von Cunningham, was ja sonst bisher die Bayern-Siege eigentlich geprägt hat. Mhm. Also das war heute wieder mal ganz was Neues. Also.
Ja. Du hast so ein bisschen mit den Bambergern mitgelitten und dann aber zwischendurch gesagt, ach, jetzt wäre gut, wenn die Bayern rankämen. Du wolltest einfach ein spannendes Spiel sehen.
Also ich hätte jetzt eigentlich wirklich damit gerechnet, dass es wie im zweiten Spiel ausgehen würde, dass Bamberg halt deutlicher gewinnt. Und habe gedacht, ja, okay, wenn es jetzt bei 10 Punkten bleiben würde, wäre es okay. Aber nachher ging es dann, ja, der Vorsprung ist immer mehr einfach weggegangen. Mhm. Damit habe ich nicht gerechnet.
Was so ein bisschen auffällig war in dieser Saison bei den Bambergern ist, dass sie in der Euroleague ihre besten Spiele gemacht haben. Also ja, das grandiose Comeback damals gegen Barcelona ist tatsächlich was für die Geschichtsbücher gewesen. Mhm. Und dass sie ihre schlechtesten Spiele in der BBL absolviert haben. Jetzt hast du ja auch die Doppelbelastung mit Valencia, Euroleague und ACB. Konntest du bei deinem Spiel, bei deinem Team sowas Ähnliches feststellen, dass sie ja auch vor allen Dingen vom Fokus her eher auf die Euroleague drauf fokussiert war und die ACB so ein bisschen nebenher lief?
Also bei meiner Mannschaft war es nochmal eine ganz spezielle Situation. Wir hatten extremes Verletzungspech diese Saison. Also ich kann das jetzt nicht wirklich so auf den Punkt bringen, diese Frage, weil wir hatten phasenweise 4 bis 5 Spieler, die gar nicht spielen konnten. Mhm. Darum, ich weiß jetzt nicht. Also bei uns war wirklich manchmal die Doppelbelastung, wenn ich jetzt auch von mir sprechen kann. Ich habe eine Zeit lang, war ich der alleinige Center meiner Mannschaft. Wir hatten noch einen Jugendspieler gehabt. Also bei mir war es extrem. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kann jetzt nicht davon reden, dass wir einfach mal das Team komplett hatten und wie dann die Belastung gewesen wäre. Bei uns war es wirklich ab und zu Ausnahmezustand.
Ihr habt euch einfach von Spiel zu Spiel gerettet.
So kann man das sagen. So
ja. Und er als erster deutscher Spieler 150 Euroleague-Einsätze.
Ja! Jetzt wollte ich auch einen Button drücken.
Du kannst immer auch einen Button drücken.
Ich mach nochmal meinen Favoriten.
Wenn du mich jetzt provozieren
willst. Apropos provozieren. Fuck offense, play defense. Schöne Grüße an Coach Koch.
Ja, das war gegen Ludwigsburg und die Ansage von David McRae.
Fuck offense, play defense, every fucking ball.
Genau.
Every fucking ball.
Also man darf das nicht, also er hat gesagt, fuck offense,
ja.
Nicht fuck off.
Genau, fuck offense, ja.
Also er hat nicht gesagt, ey, fuck off,
ja.
Play defense, sondern er hat gesagt, fuck offense,
ja.
Play defense. Ne? Nicht, dass man das jetzt falsch versteht.
Defensive Intensität hochhalten,
ja.
War, glaube ich, der Kern der Aussage.
Scheiß auf die Offense, sagt David McRae.
Das läuft schon.
Ja, jetzt gibt's das Finale. Hast du eine Idee, wer gewinnt? So viel hast du nicht verfolgt von der BBL. Alba ist natürlich spielerisch, sagen wir mal, sehr stark gewesen
zuletzt. Das spanischste Team.
Ja, genau, Aito. Ja,
richtig, also ich halte extrem viel von ihm. Ein extrem guter Coach.
Verfolgt man das dadurch? Also liest man das mal in der spanischen Zeitung? Hier Aito, responsables für Berlinos Albos.
Das nicht. Also ich muss zugeben, dass ich keine spanische Zeitung lese.
Ah, okay.
Darüber hätte ich es jetzt nicht erfahren. Mhm. Ich habe es mehr über die Social Media erfahren. Und ich halte extrem viel von ihm. Darum bin ich extrem gespannt, wie jetzt die Finalserie ausgehen wird und werde das natürlich auch verfolgen.
Mhm. Ihr habt ja ein gemeinsames Hobby, ne? Aito und du?
Macht er auch Fotografie.
Mhm.
Vielleicht sollten wir uns mal treffen.
Ja, muss mal seinen Instagram-Account dir anschauen.
Also,
der läuft durch Berlin und fotografiert Kohlmeisen und
sehr viele.
Vögel allgemein.
Fenster.
Aber auch Fahrradfahrer. Also er sagt zu mir, er fotografiert einfach nur das Leben an sich.
Ist mir direkt noch sympathischer.
Ja, ist ein ganz, also fürchterlich netter Mensch. So wirkt er jedenfalls, man weiß ja nie.
Absolut.
Also er fotografiert und das ist ja dein Hobby auch.
Ja, richtig. Also,
wo kann man die denn sehen, mal die Fotos auf irgendeinem Instagram?
Also bei mir bei Instagram habe ich, ich glaube, schon 3-4 Fotos gepostet. Mhm. Bis jetzt noch nicht ganz so viele. Aber
mach doch mal.
Ja. Ich muss zugeben, vor längerer Zeit habe ich mich manchmal so dagegen entschieden, habe gedacht so, ja, wenn ich jetzt die Bilder poste, dann kann die jeder sich kopieren und dann ist es nicht mehr so mein eigenes Baby. Aber mittlerweile sehe ich das alles ein bisschen gelassener.
Ach so, du meinst, dass die Fotos für andere Sachen verwendet werden?
Ja, richtig. Mhm. Also ich habe damals auch ein Bild gepostet, was ich auch extrem stark fand. Da wurde ein Basketballkorb im Sonnenuntergang gezeigt. Das war an Venice Beach. Unglaublich. Ich kann dir das nachher mal zeigen.
Gerne.
Und habe dann direkt gesehen, ein paar Wochen später, dass jemand als Profilfotos oder zwei, drei als Profilfoto gehabt, haben das kopiert. Und,
ist auch eine kleine Auszeichnung.
Das eine Auszeichnung, schön, ne? Auf jeden Fall. Darum, wie gesagt, mittlerweile sehe ich das ein bisschen lockerer. Ich habe so angefangen, glaube ich, in Salt Lake City mit dem Posten. Da ist es zum Beispiel. Ah, ja. Und
das ist schön.
Istanbul habe ich auch einige gepostet. Ich habe extrem viele Fotos, die ich auch posten könnte.
Wie heißt denn sein Account? Das können wir dann schon.
Instagram.com/Tybor1.
Tybor, genau. Also
das
mit
bin ich.
T-A-I.
Richtig. Tibor war, glaube ich, schon vergeben. Darum habe ich mich dann bei Tibor.
Bin ich ganz pragmatisch.
Also. Nee, ich muss auch zugeben, damals war so einer meiner Nicknames Tibor gewesen.
In den USA wahrscheinlich.
Genau, weil die mich nicht richtig aussprechen konnten, haben sie dann Tibor draus gemacht oder Mr. T. Und dann habe ich mich dann doch nachher für Tibor entschieden.
Der Spanier kann dich aber aussprechen?
Nicht wirklich.
Was sagt er?
Also mit dem Vornamen haben sie weniger Probleme, aber mit dem Nachnamen. Da kommt da meistens immer so Pleib raus, weil sie das im Internet mit dem scharfen S sehen.
Du bist, glaube ich, auch überhaupt der einzige Mensch, den ich kenne, der im Nachnamen scharfes S hat. Oder? Gibt's da so mehrere?
Ich glaube nicht viele. Aber was lustig ist zum Beispiel, also in jedem Land ist es anders, aber wirklich in dem Land, wo sie mich, wenn ich zu Starbucks gehe, wo sie immer meinen Namen richtig schreiben, ist die Türkei. Aber wenn ich in Spanien bestelle und meinen Namen sage, kommt immer Timon raus. Also wie bei Timon und Pumba. Das ist immer witzig. Aber in der Türkei, die schaffen es immer, meinen Namen richtig zu schreiben.
Okay. Und Joe Vogtmann übrigens, der in Vitoria spielt, die nennen ihn Beugtmann, weil das V ist ein B im Spanischen.
Okay.
Und dann machen sie aus dem O in EU. Mit der Nummer 7, Joe Beugtmann.
Verbeugt euch vor, Joe Beugtmann. Ja, aus Chronistenpflicht müssen wir erwähnen, dass Berlin 3:0 gewonnen hat.
Ja.
Gegen Ludwigsburg im Halbfinale.
Jawohl,
ja. Ansage. Das war ja zwischen diesem Podcast jetzt, weil wir auch gerade von Aito gesprochen haben.
Ach so, genau.
Ja, ja.
Wir haben jetzt das Finale München gegen Berlin mit dem berühmten Heimvorteil für die Münchner. Und ich habe mir vorgenommen, ab sofort jeden Spieler und Sportler zu fragen, ob dieser Heimvorteil wirklich so wichtig ist, weil wir reden das ganze Jahr von diesem blöden Heimvorteil. Jetzt mal im Ernst, Tibor. Wenn du in einer fremden Halle bist, ja, und eure Mannschaft hat den Ball und greift an, und die ganze Halle ruft Defense, Defense, Defense. Ist das doch eigentlich kackegal, oder?
Ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen kackegal. Also das unterstützt auf jeden Fall. Du hast schon irgendwie das Gefühl, das Publikum ist auf deiner Seite. Und,
Du bist die angreifende Mannschaft und die rufen Defense.
Auswärtsteam.
Du bist jetzt da, hast den Ball als Auswärtsteam und die anderen rufen 6.000 rufen einfach Defense. Da würde ich als angreifendes Team sagen, das ist mir eigentlich egal. Also das ist doch nicht schlimm.
Also ich würde mal sagen, man blendet das aus. Also es ist genau wie bei mir, wenn ich an der Freiwurflinie stehe und die gegnerischen Fans versuchen mich auszupfeifen, mich irgendwie zu irritieren. Ich muss sagen, da habe ich so einen Tunnelblick. Also sobald ich auf dem Platz bin, ist es eigentlich nur noch ich, der Ball oder ab und zu auch der gegnerische Spieler, den ich verteidigen muss. Aber so richtig mitbekommen tue ich das nicht. Mhm. Also ich bekomme mehr, wenn ich dann Heimvorteil habe und dann die Mannschaft die Fans hinter mir stehen, dann bekomme ich das schon ein bisschen mehr hin. Das pusht, wenn du dann halt irgendwie eine gute Situation gehabt hast, das Publikum rasselt aus, das pusht dich. Aber wenn ich so auswärts bin und weiß, dass ich auswärts bin, dann kann ich das eigentlich ganz gut verdrängen. Dann habe ich, wie gesagt, diesen Tunnelblick und dann geht es nur noch um den Ball, der oben ins Netz
muss. Hast du das mal verfolgt, ob du mehr, also auswärts anders Punkte, Statistiken verglichen, heim und auswärts?
Bis jetzt nicht, ne.
Wäre auch mal interessant, ne.
In der NBA übrigens auch beide Spiel 7 auswärts gewonnen.
Ja.
Ja, auch interessant. Wobei...
Ja, das war auch kein Heimvorteil.
Ne? Ja, also...
Da ist der Druck auf der Heimmannschaft größer, könnte man genauso
sagen. Könnte man genauso sagen, ja.
Aber schwer zu sagen.
Ich frage mich bei so einer Situation, wie es jetzt eben auch gab, in Bamberg, letzte Minute, Freiwürfe, ich glaube, Bucker war es einmal, der einen vergeben hat, Bartel hat einen vergeben. Macht das dann einen Unterschied, ob du in der Heimhalle bist? Weil der Druck ist sowieso immens. Du stehst letzte Minute, das Spiel steht auf der Kippe. Du kannst für dein Team die Entscheidung herbeiführen oder auch nicht. Also macht das einen Unterschied?
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ist, dass du in den letzten Minuten auch extrem noch deine Energie zusammenhalten musst. Es kann sein, dass du da, wie auch Danilo gesagt hat, dass er sich noch nie so kaputt gefühlt hat nach dem Spiel. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da dann wirklich jetzt an der Freiwurflinie, dass du dann wirklich plötzlich realisierst, okay, da sind auch noch ein paar andere Leute in der Halle und dann kann es sein, dass du vielleicht mal den Fokus für eine Sekunde verlierst und dann irritiert wirst und dann vielleicht den Freiwurf mal daneben legst, aber ich glaube, danach kann ich mir gut vorstellen, wenn er zurückläuft, dann ist er auch wieder im Spiel und ist auf den Gegner.
Und den zweiten haben sie jeweils gemacht, glaube ich, dann. Beide den ersten vergeben.
Ja.
Wir erinnern uns an Nick Anderson, 1995, Orlando.
Orlando. Mhm. Da hat er sogar vier verworfen.
Das führte dann zum Sweep.
Ja, ist lange her. Da warst du noch nicht auf der Welt.
Damals.
Oder warst du noch auf der Welt? 28 bist du jetzt?
89 geboren.
Ja. 89 geboren. Ja, gut, dann warst du 6. Hast du noch kein Basketball
geschaut? Hast Finals live geschaut schon, oder?
Ja, bestimmt.
Wann ging es los mit Basketball?
Warst mit 11.
Mit 11?
Mit 11.
Oh, auch nicht so ganz früh. Ne?
Nee, vorher war Fußball und Feldhockey drin.
Feldhockey? Ja gut, du kommst aus Bergisch Gladbach. So, du bist
jetzt
da geboren.
Jetzt kommt er wieder mit seinem Bergisch Gladbach.
Es steht bei Wikipedia.
Ja, es ist auch richtig.
Was steht da?
Erklärt mich mal auf. Geburtsort Bergisch Gladbach und Bergisch Gladbach ist Hockey-Hochburg in Deutschland. Okay.
Ja. Aber bei mir hat es in Köln angefangen. Da bin ich wirklich nur geboren und dann nach Köln übergesiedelt.
Du bist ein Kölscher Jung.
Ich bin ein Kölscher Jung. Ja.
Das sollst du mal Yoshi Saibu sagen. Gebürtiger Kölner.
Ach was.
Ja. Aber er ist ja sofort nach Berlin gezogen.
Aber er fühlt sich als Berliner.
Ja.
Das ist das einzige Mal überhaupt. Dass
also wie sich Tibor nicht als Bergisch Gladbacher fühlt.
Ja, wenn er wirklich nur da
geboren ist. Ich bin weltoffen.
Du bist genau, du bist ja schon so weit rumgekommen.
Ja, ich glaube, ich fühle mich mittlerweile auch schon ein bisschen als Teil Spanier.
Du hast vorhin, während wir natürlich, wenn man so totgesabbelt während des Spiels, den schönen Satz gesagt, ich fühle mich da zu Hause, wo ich gerade bin.
Ist richtig so.
Also, das ist natürlich ein fast schon philosophischer Satz, den nicht jeder Mensch über sich sagen kann. Was macht dich zu diesem Weltbürger? Wie kommt das?
Ich hatte nie Probleme. Ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen, in ein Sportinternat gegangen. Und bei mir war es nie so, dass ich Heimweh hatte. Dieses Heimwehgefühl, das habe ich nie gespürt. Für mich war es natürlich, wenn meine Familie gekommen ist, das war Heimat. Und als ich dann ins Ausland gegangen bin, dann war es für mich auch halt die neue Heimat, die Wahlheimat. Und habe da dann auch halt mich relativ schnell wohlgefühlt. Am Ende spiele ich Basketball überall, wo ich bis jetzt hingegangen bin. Habe nie eine Sportart gewechselt. Darum, im Basketball fühle ich mich halt wohl. Das ist mein Leben und es macht mir extrem viel Spaß. Deshalb, wenn ich in Spanien Basketball spiele, dann fühle ich mich dort wohl. Wenn ich in der Türkei Basketball spiele, fühle ich mich dort wohl, weil am Ende ist es die gleiche Sportart und
Für Feldhockey ist es jetzt auch ein bisschen spät, Timo. Denn du bist ja jetzt...
ist nie zu spät.
Aber von Centerspielern heißt es ja immer so mit 30. Ne? Da ist man dann in der Blüte. Man gibt euch großen Menschen ja diesen Vorteil, sagt man, das kann man so formulieren, dass die Entwicklung dauert ein bisschen länger, aber dafür hast du eben erst mit 30 die Blüte.
Ja, dann habe ich ja noch Zeit.
Ist das so? Merkst du das? Dass du einfach immer besser wirst oder beziehungsweise dich in deinem Job einfach auch immer wohler fühlst?
Also ich muss sagen, richtig gemerkt habe ich auch diese Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe in der Türkei. In der Türkei war es so gewesen, dass ich Ende des Jahres ist mir jemand auf den Fuß gefallen, hatte da Fußschmerzen gehabt. Ich glaube, es war auch ein Bone Bruise, aber
Hat nichts damit zu tun.
Also das hat sich dann auch gelegt nach einer Zeit, dann ist es immer weniger geworden. Aber ich habe fast 2-3 Monate mit Schmerzen gespielt, auch ab und zu Schmerzmittel eingeworfen. Und da war es so, dass ich halt nicht springen, ich konnte nicht viel springen. Okay, jetzt werden wahrscheinlich die einzigen manche Fans sagen, so, der springt ja sowieso nicht so viel. Aber ein bisschen springen muss ich halt, um den Dunking zu machen. Und konnte auch nicht wirklich schnell laufen. Da ist mir dann wirklich aufgefallen, dass ich auch mit wenig viel erreichen kann. Also wenn ich den Ball hatte, ich wusste ganz genau, wie ich die Bewegung mache. Und plötzlich habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass alles war abrufbar. Das, was ich in den letzten oder in den vorigen Jahren halt immer im Einzeltraining gemacht hatte, konnte ich plötzlich umsetzen und war trotz dieser Verletzung und trotz, dass ich nicht wirklich springen konnte und nicht schnell laufen konnte, war ich doch sehr effektiv und konnte meinem Team auch dementsprechend helfen.
Ja, aber es wirkt ja schon bei dir mittlerweile so, dass du tatsächlich jetzt, ich meine, das ist dein 7. Euroleague-Jahr gewesen, so ein gestandener Center, Basketballer, erfahrener, so ein Veteran bist, obwohl ja noch vor gar nicht so langer Zeit, gefühlt jedenfalls, du immer noch auf diesem Sprung warst. NBA, Utah, D-League und wieder zurück und Galatasaray ruft an und ich muss dahin und dahin. Ist es jetzt so, dass das alles abgeschlossen ist und du bist jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt der Euroleague Center Tibor Pleiss und jetzt hast du deinen Platz so gefunden in deiner Karriere?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also am Ende, ich glaube, es kann immer was passieren. Es kann abwechselnd reinkommen. Es kann mal eine Situation entstehen, wo ich dann, ja, vielleicht, wo es woanders hingeht. Mhm. Und ja, es ist für mich schwer zu sagen. Ich glaube auch, dass ich damals schon in der Euroleague angekommen bin, als ich damals diese gute Saison in Vitoria hatte. Ist echt schwer zu sagen, mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt erst in der Euroleague angekommen bin. Ich fühle mich
so
natürlich.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern dass du jetzt so weißt, wo du eigentlich so hingehörst. Oder willst du nochmal in die NBA? Wenn die jetzt anrufen, gehst du nochmal hin?
Wenn es eine gute Situation ist. Mhm. Also ich möchte nicht rübergehen, einfach nur um auf der Bank zu hocken, sondern ich würde rübergehen, wenn sich die Situation so entwickelt, dass ich auch spielen würde, dass mir jemand das Vertrauen entgegenbringt, dann würde ich das machen. Weil für mich, ich habe echt drüben halt gemerkt, wie wichtig mir dieser Basketball ist, dass ich diese Bewegung, einfach diese Spannung auch habe vor jedem Spiel. Das habe ich damals drüben ein bisschen vermisst, als ich dann plötzlich nicht mehr so viel gespielt hatte. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, wie sehr ich diese Sportart liebe und dass ich Basketball spielen möchte und nicht auf der Bank sitzen möchte.
Aber eben auch den Wettkampf, ne? Also richtig, du meinst den Wettkampf. Richtig, Competition, richtig. Nicht jetzt die League und irgendwie da sich nochmal vorstellen müssen und bin ich, werde ich
hochgerufen. Das muss ich mir nicht mehr geben.
Genau.
Genau das meinst du wahrscheinlich.
Ja, genau.
Nee, das muss ich mir nicht mehr geben. Genau. Also ich habe so viele Jahre auf dem Buckel. Ich habe, glaube ich, mittlerweile schon, ja, wie viele Jahre bin ich jetzt professionell Basketballer? Schon einige Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin mit 19 rübergegangen nach Bamberg, aber ich habe auch vorher schon in Köln gespielt. Zwei Jahre
Köln.
Ja.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das ist eine Menge, auf jeden Fall. Und da ist mir jetzt einfach wirklich, also sagen wir so, ich weiß mittlerweile, was ich möchte. Ich möchte Basketball spielen, ich möchte Spaß haben, ich möchte es genießen und ich möchte nicht mir das noch erarbeiten müssen, wieder als Rookie von, also wie ein Rookie halt von ganz unten wieder anzufangen, sondern ich weiß, was ich kann. Und das möchte ich auf dem Platz.
Das war auch eine gute Saison eigentlich, ne, für dich.
Richtig gut.
Ja. Also es war ja.
Hat Spaß gemacht. Wir hatten ein super Team und ich habe meine Möglichkeiten genutzt und war zufrieden.
Wie gut ist denn diese Liga ACB jetzt nochmal wirklich, wenn wir nicht schon mal da haben? Oft wird es ja immer als das Paradebeispiel hergenommen. Du kennst die BBL auch.
Aber es gibt ja den Hintergrund, Tibor, es gibt diesen Claim der BBL, der noch vom alten Commissioner stammt, dass man 2020 die beste Liga in Europa sein will. Und dann kommt natürlich immer die ACB als Benchmark. Die muss man also überholen.
Ja, ich muss jetzt noch dazu sagen, dass ich denke, dass ich die BBL nicht mehr kenne. Also ist es jetzt für mich also natürlich gucke ich mir jedes Jahr mal das ein oder andere Playoff-Spiel an. Aber so in der Liga gucke ich mir vielleicht auch nochmal das ein oder andere Spiel an. Aber jetzt selber als Spieler da zu sein, ich glaube, dann merkst du wirklich den Unterschied. Für mich ist jetzt schon das 6. Jahr im Ausland. Mhm. Also schon 6 Jahre
her. Dein letztes in Bamberg, genau.
Genau. Darum, ich würde sagen, dass das habe ich damals schon gesagt. Also damals habe ich das mitbekommen, dass halt Spanien die beste Liga Europas ist. Das finde ich immer noch, denke ich immer noch. Wir haben einfach ein extrem hohes Potenzial vom ersten Team bis zum letzten Team.
Man sieht es ja auch jetzt also in der Abschlusstabelle. Da hängen ja die Mannschaften schon relativ vom Platz 3 bis zu Platz 11, 12. Das ist so relativ eng. Jetzt hat in den Playoffs Barcelona zu Hause gegen Andorra verloren, Dritter gegen den Sechsten. Also da ist auch relative Ausgeglichenheit einfach da.
Richtig, richtig. Also wir haben ein extrem hohes Potenzial. Du siehst auch, dass extrem viele, also wenn du dir jetzt die Spieler anschaust in der Liga, siehst du ganz, ganz viele Nationalspieler aus den unterschiedlichsten Nationen. Du siehst halt wirklich dieses Niveau, was sich dort in Spanien abspielt.
Wie funktioniert denn mittlerweile oder wie funktioniert dort die Integration von Nachwuchsspielern, was auch hier ein Riesenthema ist? Also wie werden die rangeführt, bekommen die Spielzeit?
Weil die haben ja keine Regelung wie hier 6 plus 6, ne? Die gibt es ja nicht. Das ist ja so ein bisschen unfair gegenüber der BBL zum Beispiel.
Aber
wie geht das dann vonstatten?
Jetzt mit den Jugendspielern oder? Also ich muss jetzt sagen, dass wir in meiner Mannschaft haben wir sehr, sehr viele spanische Spieler. Aber ich kann mich auch noch an meine Zeiten in in Vitoria erinnern, wo wir vielleicht 2 spanische Spieler hatten im Team. Also ich glaube, das ist von Team zu Team anders. Bei uns ist es jetzt so, dass ab und zu auch Jugendspieler halt die eine oder andere Minute bekommen.
Ist das dann Garbage Time oder auch bei einem schwächeren Gegner, vermeintlich schwächeren? Oder?
Garbage Time. Okay. Natürlich, ja. Ich muss halt auch einfach zugeben, dass halt nicht zugeben, aber sagen, dass unsere Saison, wie gesagt, durchwachsen war. Das habe ich ja eben schon mal angesprochen, dass wir sehr viele Verletzte hatten. Mhm. Das bedeutet, dass sind dann natürlich die eine oder andere Minute ist abgefallen für die Jugendspieler, um
aber sich Vierter zu zeigen. Geworden. Das ist ja eine gute Platzierung.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass wir, wenn wir das ganze Potenzial ausschöpfen könnten, was wir dann erreicht hätten, ja, dann würde es vielleicht ganz anders aussehen. Man muss auch sagen, in der Euroleague, wir haben einige Spiele am Anfang der Saison, haben wir mit 1-2 Punkten in der letzten Sekunde verloren. Wenn wir die gewonnen hätten, würde es auch in der Euroleague ganz anders aussehen.
Mhm. Gut, auf das Ziel. Ich will ein bisschen frotzeln mit dem Bamberg-Spiel, aber ich tue es nicht. Weil, ach komm, wir müssen da, wir
können nee, ja, ach komm.
Ja. Ja, wenn also, du mich jetzt provozieren möchtest.
Nein, es war ja so, dass Ricky Hickman am Ende des Spiels von dir gefoult wurde
an der Dreierlinie. Erzähl es mir nochmal, das hatten wir eben schon mal gehabt.
Ja, aber jetzt, es geht doch um den Zuhörer, Tibor, okay. Der weiß es doch vielleicht nicht
mehr. Zuhörer, ja, damals habe ich einen Foul gemacht. Hickman hat an der Dreierlinie, genau.
Aber es war
muss vielleicht man das an der rechten muss Seite. An der rechten Seite.
Muss apropos, man muss man das callen? Cunninghams drittes Foul und dann technisches. Nee, Redding hat es ja dann bekommen, dachten wir dann.
Genau,
da war er hatte 4 hinten raus. Aber das Technische von Cunningham mit dem Abwinken. Auch du als Spieler.
Also ich kann mich erinnern, dass ich in der, also als wir gegen Bamberg gespielt hatten, in Bamberg, da gab es auch die Situation, dass ich einen Foul gemacht hatte, was ich nicht verstanden hatte, habe die Arme runtergenommen und irgendwie so ein bisschen in der Pose nach vorne gemacht und habe direkt ein technisches Foul bekommen.
Taunting also, nennen sie das, glaube ich.
Also als, aus Spielersicht finde ich manchmal, das ist so ein bisschen zu extrem, weil am Ende im Spiel sind extrem viele Emotionen. Da kann es sein, dass du dich freust, wenn du einen Dunking gemacht hast oder geblockt hast. Aber natürlich kann dann auch die Situation, kommen auch die Gefühle raus, wenn mal was nicht so gut läuft. Mm. Und dass du das dann nicht einfach mal zeigen kannst, finde ich nicht angebracht. Dann kannst du auch jemandem ein technisches Foul geben, der sich irgendwie freut. Weißt du, das ist genau das Gleiche. Das wäre auch, weil er die Arme hochreißt. Ja,
die ballte Faust. Der ballte Faust. Drohung. Ja. Technisches. Ja, Tibor, lass uns ganz kurz, ich meine, das ist für dich jetzt gerade kein Thema, weil du verletzt bist, Nationalmannschaft streifen. Das Thema hat sich, also du wärst bereit, wir würden gerne auf dich zurückgreifen, du kannst nur nicht bis zum Juni.
Wenn du mir dein Bein leist, bin ich auch jetzt schon
dabei. Das ist, glaube ich,
ich glaube nicht, dass du
die
das
halb,
ist
halb
verkürzt,
so kurz,
ein bisschen verkürzt.
Halb so kurz wie deins. Und auch
sicher gute Sprungkraft.
Wir haben ja dieses Thema, dass die Mannschaft, also wenn wir unsere besten Spieler aufbieten würden, zu jeder Zeit eine wirklich ganz, ganz tolle Mannschaft zusammen hätten. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, Vogtmann, Pleiss auf der 5, Loh, Schröder, Zipser,
Theis auf der 4.
Wahnsinn alles. Mhm. Unheimlicher
Bartel.
Bartel, den nicht vergessen. Ja. Ist das so im Hinterkopf, dass man denkt, wenn es klappt, Tokio 2020, Olympia, mit da so reinlaufen.
Jetzt mal WM als
einfach so. Denkt man, hat man so ein, also ich bin ja so ein Olympia-Fred. Ich denke immer, oh.
Aber zuerst kommt die WM.
Ja, die
WM. Wo findet die statt, Körne?
Ja.
Nee, sag bitte einmal.
In China.
Wir hatten es nämlich vor, wie man das richtig ausspricht.
Du willst jetzt sagen, dass es China heißt.
Ach Gott. Wir hatten vor der Diskussion. Wir kennen das nicht.
Du bist Österreicher.
Ja, aber sagst du China oder China?
China.
China,
CH. Ja, siehst du sagst doch klar, 2 gegen 1. Ja,
bitte. CH.
Ja, du sagst CH, aber du sagst doch SCH, oder?
China.
Ja, siehst
gut, aber Gott, am Ende ist es...
Tibor ist ein Rheinländer. Tibor ist ein Rheinländer. Der sagt auch... was sagt ihr nochmal? Parktasche...
Wenn du mich jetzt provozieren
möchtest. Sehr gut. Also der Rheinländer sagt generell immer SCH, auch wenn es CH ist.
Das ist ein schwieriges Thema.
Und du bist Österreicher.
Wie?
Und ich kann nicht mit dir über den reinen Duktus der deutschen Sprache diskutieren. Das funktioniert nicht.
Deswegen war es ja auch eine, ganz eine Forschungsfrage, weißt du? Deswegen habe ich diese offene Frage gestellt. Wo findet die Basketball-Weltmeisterschaft 2019 statt?
Ich frage Tibor trotzdem nochmal.
China.
Lebst du den Olympiatraum? Denkst du da manchmal dran, dass das sowas ist? So, Nowitzki hat dran von geträumt damals. 2008 Peking, das war so sein Karriereziel nochmal da.
Also ich glaube, jeder träumt davon. Also Olympia ist, ja, der Olymp, sagen wir mal so. Also da möchte jeder hin. Jeder möchte das gerne mal miterlebt haben. Ich bin eher so einer, der Schritt für Schritt denkt. Mhm. Ich glaube, jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir dieses Jahr durchbringen, dass wir nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft dabei sind. ja, ich glaube einfach Schritt für Schritt. Natürlich, Olympia steht über alles. Wenn du das geschafft hast, dann ist es ja schon fast wie so ein Ritterschlag. Und
das ist einfach das Event im Vordergrund, denke ich mal. Da ist es dann im Grunde, ich will nicht sagen, egal, ob man jetzt
eine Medaille gewinnt. Ach, ich glaube natürlich, klar, das dabei sein ist alles. Mal in die Arena einziehen mit der deutschen Flagge vorne raus und dann ja, die ganzen Sportler aus den verschiedensten Sportarten zusammen mit dem gleichen Ziel ganz oben mitzuspielen und ja, eine Medaille nach Hause zu holen. Natürlich, also ich glaube, Medaille, das wäre natürlich, Gott, das wäre wie die Kirsche auf dem Kuchen. Das möchte jeder, aber ich glaube, erstmal dabei sein und dann einfach alles.
Ja, mir ging es vor allen Dingen um diesen Traum, also Wünsche, Träume als Sportler, weiß ich nicht. Wie motiviert man sich für das nächste Spiel? Ich weiß, es ist immer das
Wichtigste. Ziel und Träume gehören dazu. Ja. Ich glaube, man braucht immer eine Motivation. Das ist eine Motivation, einfach, dass man Träume und Ziele hat. Bei mir ist es einfach jetzt von mir persönlich, ich bin eher so einer, der sich erstmal kleine Ziele setzt, der sich halt sagt, so jetzt kommt erstmal das, dann kommt
jetzt
das nächste.
Jetzt mal der Fuß.
Genau, und
sowas, ne?
Richtig.
Heile machen.
Genau.
Genau. Und dann kommt das nächste.
Richtig.
Neues Jahr wieder.
Besser ACB. Werden, noch besser werden.
Noch besser werden.
Ja.
Woran arbeitest du momentan? Wenn du jetzt wieder gesund wirst, was sind so die Sachen, wo du sagst, ah, da könnte der Pleister noch ein bisschen besser werden?
Also ich glaube, das habe ich bestimmt schon seit 6 Jahren fast immer, dass ich in allem besser sein möchte. Also ich glaube, man lernt immer dazu, man kann immer noch was dazulernen. Ich möchte jedes Jahr schneller sein. Ich möchte nach jeder Saison möchte ich besser sein als vor der Saison. Das setze ich mir immer als Ziel. Und ja, das werde ich auch weiterhin machen. Jetzt momentan natürlich halt mal Fuß, aber das bedeutet, dass ich mich jetzt nicht auf die faule Haut lege und sage, so jetzt der Fuß wird hochgelegt. Natürlich, vielleicht sollte ich das in mancher Situation, vielleicht hat mir auch der Doktor mal gesagt, ich soll es ein bisschen ruhen lassen, aber nein, ich gehe jetzt momentan fast jeden Tag in den Kraftraum, um dann an anderen Sachen zu arbeiten, damit ich nicht das Gefühl habe, wenn ich wieder gesund bin, ah, die Zeit hast du jetzt verplempert. Nein, ich sage mir einfach,
wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Du kannst auch gerne zwischendurch alle. Du kannst,
ach, das ist mein Favorit.
Ja, das ist dein Favorit.
Was denn hier zum Beispiel? Der hat nicht so gepasst.
Das ist der Bam von Mike Breen.
Wir haben auch so taktische Themen.
Wer kann poppen?
Wo wir gerade beim Thema sind.
Ja, es gibt ein Zitat, habe ich ausgebuddelt von Chris Fleming, und das würde ich gerne mit einem anderen Zitat verknüpfen. Und zwar, dass Chris Fleming mal gesagt hat, es wäre schön, Tibor, wenn du etwas weniger intelligent wärst.
Ja.
Und das würde dazu führen, dass du besser Basketball spielst. Mein Eindruck war immer, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht, wie alt du warst, 18 oder 17 oder sowas, und du hast mich gesehen und wusstest, ich bin da der Reporter, und hast mich nach 3-4 Monaten wiedererkannt. Was ganz selten ist, gerade für junge Leute, dass die wissen, ah, das ist der Michael, der ist beim Fernsehen. Und da hattest du bei mir so ein bisschen die Schublade, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist einfach ein sehr netter Mensch. Und du hast ja generell dieses sehr nette Image, sag ich mal. Hast du selber mit dem Euroleague-Interview gesagt, ne, dass du sehr nett bist.
Ja, ich bin ein nettes Kerlchen. Ja.
Okay, also Frage wäre, würdest du dir denn wünschen, wirklich, dass man weniger intelligent ist und ein bisschen mehr auch Arschloch ist, um vielleicht doch noch andere Level vom Spiel zu erreichen? Oder bring uns auch mal das Zitat von Chris Fleming näher, was er damit meinte. Ich meine, gerade im modernen Basketball braucht man den intelligenten Sportler eigentlich.
Also ich kann mich halt noch an das Zitat erinnern, auch als er es gesagt hatte. Es war so halt, dass ich glaube, Chris ausdrücken wollte, dass ich, wenn ich vielleicht einen Fehler gemacht hatte auf dem Platz, halt mich noch mit diesem Fehler beschäftigt habe. Ich habe den verarbeitet, während ich auf dem Feld war. Und dann kam es manchmal dazu, dass ich halt so viel über den Fehler nachgedacht hatte und mich gar nicht mehr aufs Spiel konzentriert hatte. Damals gab es zum Beispiel Peter Kschuput, der hatte gesagt, so, sei doch ein bisschen mehr wie Peter Kschuput. Der macht einfach, der denkt nicht so viel nach, der macht einfach.
Der in Bamberg, der so ein bisschen den Touch des schmutzigen Basketballers, genau, hatte, wenn man das so sagen darf.
Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt ich glaube, das intelligente Spiel ist trotzdem wichtig. Also auch, dass man weiterhin denkt, weil das hat mir extrem weit geholfen, sonst, also ja. Ich hab's ziemlich weit geschafft bis
absolut
jetzt. Und ich glaube, das kam halt dazu, dass ich halt ein guter Menschenkenner bin. Das bedeutet, ich konnte halt einen Spieler auf dem Feld relativ schnell analysieren, auch was dieser Spieler gerne, ja, was sein Lieblingsmove war. Natürlich, wir haben uns vorher schon auf die einzelnen Spieler vorbereitet, aber Ich hatte schon so das Gefühl, oder habe das Gefühl, dass ich eine extrem gute Gabe habe, einen Spieler zu erkennen, was seine Vorlieben auch in diesem speziellen Spiel sind, dass ich mich halt darauf einstellen kann. Darum würde ich sagen, nicht, dass Intelligenz schlecht
für Spiele ist. Und das Nette? Muss man das manchmal ablegen oder muss man auch gegen seinen Willen mal ein bisschen böse sein?
Also ich muss sagen, ich bin ein netter Kerl neben Platz, aber oft hört auch der Spaß auf, wenn ich auf dem Platz bin. Mhm. Also dann bin ich manchmal, sieht vielleicht manchmal auch so aus, als hätte ich keine Emotionen mehr im Gesicht, aber dann bin ich halt hochkonzentriert und dann versuche ich natürlich auch alles rauszuholen, damit mein Team gewinnt. Also es kann auch mal sein, dass ich auch mal einen Ellenbogen verteile. Also ich glaube, das Schmutzige gehört heutzutage auch zum Sport dazu, dass du halt den anderen vielleicht auch mal provozierst oder ja, dass du einfach auch dem Gegenüber zeigst.
Tibor Pleiss macht Trash-Talk, das glaube ich nicht.
Ab und zu. Ich bin nicht wirklich der Trash-Talker, das gebe ich zu. Aber ich zeige es eher mit meinem Körper, dass ich halt mal einen mitgebe oder vielleicht mal so provoziere, dass er mir im nächsten Angriff einen mitgibt und ich dann halt
in der Schiri sieht.
Und,
dann fällst du plötzlich um.
Kommt vor. Ja. Auch wenn ich es nicht gern mache, aber es kommt vor.
Ja, wir hatten das Thema letzte Woche hier, weil es in den Playoffs vom Ludwigsburger Coach angesprochen wurde, von John Patrick, dass die Berliner Flopping trainieren. Da könntest du uns direkt mal so eine Einschätzung geben. Also es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt von mir. Ne? Also Flopping trainieren
klingt gut. Fußballer machen es auch. Also irgendwie muss ich das ja schon bewährt haben.
Wie macht man das dann? Also Valencia, ihr macht das, also trainiert das auch so mal Kontakt und dann ein bisschen fallen oder...
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich weiß nicht mehr, in welchem Team es war, ich glaube sogar Galatasaray, dass wir da im Training auch mal gelernt haben, dass wir einen Offensivfall annehmen. Also dass wir uns in den Weg stellen und dann einfach mal nach hinten fallen lassen. Aber das ist jetzt auch die einzige Situation, an die ich mich erinnern kann.
Das kann man also auch trainieren und dann...
Das hat Steffen Weißenberg ja auch
genau. Dann stehen alle anderen drumherum und sagen, ja, war gut, gut geschauspielert.
Macht nicht ganz so viel Spaß, die ganze auf den Boden zu legen, aber muss man durch.
Muss man auch mal durch. Ja, das Thema hatten wir ja jetzt neulich und das ist eigentlich, hatten wir noch nie, ne? Noch nie darüber gesprochen. Das ist so ein bisschen
in der Intensität.
Tabuthema.
Also, da gab's am Ende muss man natürlich sehen, also am Ende, ich mag Flopping eigentlich nicht so, weil es manchmal wirklich auch ein Spiel so zerstören kann.
Ja.
Aber in manchen Situationen, in Ausnahmesituationen kann es halt auch irgendwie ein Spiel drehen, ne? Dass du halt dann den Ball bekommst und dann hast du den Ball. Also wenn noch ein paar Punkte Abstand sind.
Ja, ja Spielentscheid. Also, selbst der brave Tibor macht's also. Liebe Basketballwelt. Wenn
du mich jetzt provozieren
möchtest. Das ist aber ganz und gar nicht.
Friedensnobelpreis verdächtig.
Weißt du noch, zu was du das gesagt hast?
Friedensnobelpreis verdächtig.
Das war wahrscheinlich die Bamberger Defensive in Spiel 3.
Vom Kollegen Müsli.
Musli.
Ja.
Gegen
da sind wir wieder.
Booker? Gegen Booker, ja, das war kein Bamberger Spiel mehr in dieser Saison.
Wahnsinn,
da muss man sich
der Champion ist entthront nach drei Jahren, auch das muss man nochmal laut aussprechen.
Das letzte Playoff, die letzte Playoff-Serie, die sie verloren haben, war Viertelfinale 2014 gegen die Adlern Dragons.
Das war
Ära
der
gegen den siebten damals.
Ende der Ära Fleming.
Genau, daraufhin wurde Chris Fleming entlassen.
Da wurde der Reset-Knopf gedrückt. Diese Saison erneut. Und was kommt jetzt? Kommt wieder ein Reset?
Ja,
ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bamberger stärker zurückkommen werden. Also ich denke, da wird es...
Ja? Kadermäßig meinst du? Oder generell
einfach? Ja, generell. Ich glaube...
So eine Saison, ja.
Ist halt jetzt passiert, man muss damit leben. Aber ich denke, es soll natürlich nicht nochmal vorkommen. Deshalb wird sich, denke ich mal, da etwas grundlegend ändern, dass halt nächstes Jahr halt die Situation ganz
da anders gibt's ist. Da gibt es keine Euroleague mehr.
Dann gibt es einen Führungsspieler wie Nikos Tsitsis, der auch, denke ich mal, mit ins Vertrauen gezogen wird. Gibt es sowas auch bei euch? Also fragt der Trainer auch schon mal oder der Sportmanager bei euch einen Führungsspieler von wegen, was machen wir denn jetzt? So, können wir den behalten oder kennst du noch einen, der vielleicht besser spielt als der? Also werdet ihr mit ins Vertrauen gezogen oder gibt es bei euch
einen? Habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, würde ich auch ein bisschen komisch finden. Also ich glaube, wir Spieler sind so, ja, sagen wir so, wie eine große Familie. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht miteinander spielen, aber am Ende sind wir im gleichen Boot, wir spielen die gleiche Sportart, wir haben alle Spaß an dem, was wir machen. Hoffe ich natürlich. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber ja, ich glaube nicht, dass jemand versucht, den anderen irgendwie...
Ja, das meine ich gar nicht, aber dass es Spieler gibt, die einfach einen kürzeren Draht zum Trainer haben oder zum Sportdirektor.
Ja, ich glaube das schon. Also ich glaube, das gibt es in jedem Team, dass halt der Coach sich an einen wendet. Darum werden ja auch meistens Team-Captains gewählt, dass sich halt der Team-Captain ein bisschen mit dem Trainer auseinandersetzt, wie man vielleicht etwas verändern könnte im Spiel. Ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, den wollen wir jetzt nächstes Jahr nicht mehr haben.
Das wäre ein bisschen hart.
Aber natürlich gibt es da muss ja noch natürlich einen Draht auch geben zu der Mannschaft.
Ja. Aber interessant, auch weil du gesagt hast, oder Sportdirektor, gibt es das dann auch, dass manche ein spezielleres Verhältnis, warum auch immer, dass sie sich mit dem Sportdirektor besser verstehen, was ja auch Vorteile haben kann.
Naja, wenn der Sportdirektor einen explizit haben wollte zum Beispiel, mhm, wenn man bei der Mannschaft neu auf, dann sagt der Sportdirektor, ich wollte dich haben, bin froh, dass du hier bist, Tibor.
Ja. Ist bei mir jetzt noch nicht vorgekommen. Nee. Ich denke, es gibt alles. Man sagt ja immer so, es gibt alles.
Wer wollte dich damals nach Valencia holen, der Trainer oder der Sportdirektor?
Gute Frage. Ich hoffe beide.
Kann ja sein, dass es irgendwie mal so einen Austausch gab und der Trainer sagte, ich habe dich gekriegt, wollte ich schon immer haben, fand ich schon immer gut damals auch. Bei Köln, bei Rheinenergie Köln.
Damals, in den 60ern, habe ich schon gesehen. Hatte ich auf dem Schirm.
Ja, so, jetzt haben wir viel über die BBL gesprochen, über die Euroleague gesprochen, über die Nationalmannschaft gesprochen. Das Thema NBA haben wir kurz gestreift, aber wir haben schon im Vorgespräch gehört, du schaust nicht so viel NBA momentan.
Bei mir ist momentan halt dadurch, dass ich verletzt bin, dass ich mich, dass ich auch Behandlung bekomme, die meistens extrem früh ist morgens. Da muss ich ab und zu schon so okay, jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, da bin ich doch schon eine Stunde wach. Aber bei mir geht es so, bei mir geht es oft halt so um 7 aus dem Haus. Das bedeutet, ich komme auch meistens auch relativ spät wieder nach Hause, nach Training, nach allem drum und dran. Das bedeutet, dann mir noch das Spiel abends oder nachts anzuschauen, das passt mir dann meistens.
Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist über die Spielphilosophie, weil dieser Small Ball, wahrscheinlich ist das ein Begriff, den kannst du nicht mehr hören, weil der so ein bisschen natürlich nicht für deine Größe geeignet ist. Blöder Small Ball, alle reden von Small Ball, ich bin 2,18 Meter Center und das ist wahrer Basketball.
Aber Stretch Fünfer.
Genau, du bist ja eigentlich auch ein Stretch Fünfer, du kannst ja den Dreier sogar. Erzähl uns doch mal, wie das so mit diesem Small Ball die letzten Jahre auch über dich hinweg gefegt ist, diese Welle, die Golden State Warriors da spielen und jetzt überall in Europa verbreitet ist und switchen. Man muss da plötzlich als Vierer einen Zweier verteidigen und alles. Jetzt bist du da als Riese. Alle reden von Small Ball. Was sagst du denn dazu, zu dieser Entwicklung?
Ich würde sagen aber, dass sich auch die Rolle des Centers verändert hat. Was du ja auch schon gesagt hast, also ich kann auch Dreier werfen. Mhm. Heutzutage gibt es nicht mehr diese kräftigen Center, diese langsamen. Wirklich, wenn du halt jetzt zu den großen Teams gehst, zu den guten Teams. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch als Beispiel nehme Ante Tomic bei Barcelona. Das ist auch kein kräftiger Center, aber er ist beweglich. Mhm. Er muss auch ein bisschen werfen können von außen, auch obwohl er meistens eher die Punkte unterm Korb macht. Aber heutzutage muss man halt mobil sein. Mhm. Du musst variabel sein auch. Du musst werfen können. Du musst auch, was du ja gesagt hast, dass auch geswitcht wird. Das bedeutet, dass du auch kleine Verteidigung musst. Wenn man sich so die Euroleague anguckt, dann sieht man schon, dass halt viele, wenn man jetzt zum Beispiel FS sieht, die mit Dunstan spielen, der auch eher klein ist. Es gibt immer mehr Teams in der Euroleague, die halt auf kleinere Spieler setzen, mehr so die Vierer, Fünfer haben, die auch auf zwei Positionen spielen können. Und wenn man sich jetzt die Großen anschaut, wenn ich jetzt mal auf die Spanische Liga gehe, da gibt es halt dann mehrere Große, aber halt nicht diese kräftigen, sondern das sind dann meistens auch eher so Typen wie ich, die halt beweglich sind und von draußen werfen können.
Wie war das bei dir genau? Kam irgendwann der Tag, wann immer das auch war, 2014, 15, dass der Trainer sagte, so und wir switchen jetzt. Und du hast da gesagt, was ist das hier? Hab ich
was heißt ist das jetzt?
Lexikon also, aufgeschlagen. War das plötzlich da, dieses Thema mit dem Switchen? Und musstest gerade du als großer Spieler dich da komplett neu, auch im Training, Beinarbeit, Fußarbeit, nochmal ein bisschen mehr Ballett tanzen? Hat sich da irgendwas verändert?
Du könntest nochmal die Rhythmus-Szene anstellen.
Also für mich nicht. Ich muss sagen, da bin ich echt gut vorbereitet worden. Ich habe ja damals auch schon in Bamberg ab und zu auf der Position 4 gespielt. Mhm. Und,
wer war da die 5?
Karl-Heinz.
Lustig. Der jetzt immer noch die 5 in Moskau ist.
Genau, und sie haben einen Kopf kleiner als ich.
Ja, der ist 1,98 offiziell. Genau.
Ich habe damals, ich habe meistens dann die 5er verteidigt, aber in der Offense war ich dann der 4er.
Ah.
Und da wurde auch ab und zu geswitcht. Also für mich war es eigentlich kein großer Unterschied. Ich habe auch nicht diesen Umbruch gemerkt. Das haben wahrscheinlich eher die Spieler gemerkt, die dann mit ihrem Körpergewicht oder ihrer Körpermasse dann vielleicht nicht mehr so reingepasst haben. Aber für mich, muss ich sagen, hat sich wenig geändert. Ich werfe immer noch, ich spiele immer noch viele Minuten, weil ich auch gegen kleinere spielen kann. Also für mich hat sich nichts geändert.
Oh, das ist natürlich
großartig. Ich habe Glück gehabt.
Ja. Nee, das hängt ja auch damit zusammen, dass du einfach gut unterwegs bist noch, dass du einfach kleinere Spieler verteidigen kannst. Ich glaube, das ist das A und O beim Switchen. Ne?
Das, sieht das man macht mir ja. auch extrem viel Spaß. Darum, das passt ganz gut. Ja, ja. Wenn dann so ein Kleiner denkt dann so, ach, hier, an dem komme ich leicht vorbei und dann stehe ich da wie so eine Wand und der denkt sich, oh, okay, der kann sich auch bewegen. Zum Beispiel jetzt habe ich Mitspieler Eric Green bei mir in der Mannschaft. Mhm. Extrem guter Werfer, extrem sicher, sehr hochprozentig. Aber wenn er gegen mich, wir haben sehr viel geswitcht auch jetzt bei uns in Valencia, wenn wir dann gegeneinander gespielt haben, der kam an mir nicht vorbei. Mhm. Auch egal, was er für einen Move gemacht hat. Also ich habe eine ganz gute Reaktion, glaube ich. Der hat sich an mir die, richtig. Hat an mir die Zähne, als ich ausgebissen hat, auch nicht geworfen, weil er an mir nicht vorbei.
Er kann höchstens Stepback und dann über dich drüber werfen.
Ja, aber dann habe ich immer noch das, die Hand im Gesicht und dann sieht er den Korb nicht. Also das hat... Ist so eine Genugtuung. Als Großer, wenn du einen Kleinen verteidigst, das ist dann so, ach ja, ist dem habe ich es gezeigt.
Also. Wer war so der unangenehmste Gegenspieler da, den du so in der Euroleague getroffen hast? Wir fragen immer gerne so rum, weil wir so ein paar Typen ja auch gerne rausarbeiten wollen, um dem Zuschauer, dem Fan in Deutschland diese ganzen europäischen Größen auch mal vor Augen zu führen.
Also Doncic spielst du auch in der Liga gegen ihn, das ist natürlich ein spannender Name. Richtig. Der jetzt alle Auszeichnungen bekommen hat.
Ja, von dem habe ich auch eine Auszeichnung bekommen in meinem Gesicht.
Ach komm.
Ah, ich habe hier, das sieht so ein bisschen aus wie Harry Potter. Ja. So eine Narbe mitten im Gesicht. Ja. Das war eher, als wir gegen ihn Jülich gespielt haben, habe ich einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen. Aber jetzt das kann ich sagen, sollte mal richtig großer Spieler werden, kann ich sagen. Ja, hier.
Das war er. Du hast eine Doncic-Narbe im Gesicht.
Ja, richtig.
Ja, war das dieses Jahr?
Das war dieses Jahr.
Ja. Kann.
Ja, ja.
Ja, jetzt. Ja. Ah, so sieht das jetzt aus.
Das ist, that's what she said in
Okay, das ist nicht ganz.
Also ich glaube, ich weiß, was Timo sich zu Weihnachten wünscht. Das Launchpad.
Jesus, das Maria ich und Josef.
Gut, wo waren wir? Doncic, ich kann mich an die Szene erinnern, ich habe sie gesehen und das sah ziemlich übel aus. Mhm. Also du konntest auch nicht weiterspielen, oder?
Das Lustige war, dass er damals ein technisches Foul dafür bekommen hatte. Ich bin halt dann weggegangen und habe, ich glaube mit 6 Stichen bin ich genäht worden. Und als ich zurückkam, kam er mir schreien entgegen, weil er das zweite technische Foul bekommen hatte.
Das ist noch nie passiert
vorher. Ja. Er hat vorher noch nie ein technisches Foul bekommen und jetzt ist er sogar, das Spiel ist verwiesen worden.
War das bei euch oder in
Madrid? Das war in Madrid.
In Madrid. Ich kann mich erinnern, Katakomben musste heraus und richtig. Alles noch getreten.
Boah, der hat geschrien.
Ja. Kann ich nur empfehlen, auf YouTube anzusehen.
Wird er die Nummer 1 im Draft werden? Ist das zu Recht?
Naja, er ist gerade gefallen wieder.
Ist er gefallen?
Mhm. Ganz komisch.
Also ich gehe davon aus, dass also nach der Saison, die er jetzt gespielt hat, der hat ja wirklich alle MVP-Titel abgesahnt, ja, ACB,
Das ist doch dem Ami egal, oder nicht?
Ja, aber das ist ja schon... Ja. Für die Scouts wahrscheinlich nicht. Also.
Also die letzten Rumors sind wieder, dass wohl in dieser GM-Bubble...
Die letzten Gerüchte also, dass in der Sportdirektorblase was passiert ist, Alex?
Ich bin verwirrt.
Er ist verwirrt. Dass Doncic nicht mehr auf 1 gehandelt wird und sogar unter 5 gehen könnte.
Oh.
Ja, aber was weiß man schon? Vielleicht, das sind auch manchmal so... Wie sagt man?
Also ich würde es ihm gönnen, also den ersten.
Täuschungsmanöver, sowas in der Art. Ja, auf jeden Fall. Also er hat ja auch den richtigen Coach. Phoenix hat den Nummer 1 Pick. Das ist ja sein Coach.
Genau. Ja. Aber die Spieler wollen den Center wohl haben, habe ich nur gehört. Aber gut.
Ja, die kennen den Euroboy nicht.
Die denken sich, noch einer.
Das wird echt schwierig werden. Der kommt halt rüber, ne? Noch relativ jung und startet halt nochmal von null.
Absolut.
Und alle wollen ihm zeigen, was du da in Europa gemacht hast, das ist hier übrigens mal gar nichts wert.
Ich glaube, die wissen gar nicht, was er in Europa gemacht hat. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass so viele sich drüben überhaupt für unseren Basketball interessieren.
Kennen die so Euroleague gar nicht, meinst du so?
Also Final Four war, hatte ich das Gefühl, war mehr los als sonst auf den amerikanischen Seiten, eben weil er so hoch gehandelt wird. Also da wurde schon viel
Das stimmt schon.
Prospect,
viele haben Doncic, sich das Finale
angerangt. Und die haben auch, also da gab es ein paar sehr, sehr interessante Artikel, wie sie dann eben auch diese Spiele gesehen haben. Und dann schon auch gesagt haben, schon ganz wild, was die da für Defense spielen und dass er da halt so viel scored.
Mhm. So, wir müssen noch unsere Trivia auflösen. Bevor wir das vergessen, wir haben immer, Tibor, wir haben einen hervorragenden, einen Hauptsponsor dieses Podcastes, das ist die Zeitschrift BIG, die du ja kennst. Mhm. Das ist unsere Lieblingszeitung.
Das ist die beste Zeitung der Welt.
Und sie sponsert jede Woche ein Jahresabo. Das ist bis jetzt zweimal passiert.
Ja, und
man muss dazu es hat eine gewisse Historie, weil Alex die erste Trivia-Frage an die Zuhörer verbockt hat.
Sie war nicht lösbar.
Die zweite war aber lösbar und jetzt darfst du, und ich möchte dir auch das Feld dafür überlassen, weil du hast sie großartig gestellt, diese zweite Frage. Sie ist auch eindeutig lösbar gewesen.
Ja, sie war eindeutig lösbar, ja.
Die Frage ist, ob auch Tibor die Antwort weiß, aber natürlich, wow. das wäre Wahnsinn. Das kannst du nicht
wissen. Nein, das kannst du nicht wissen.
Problem ist aber, dass ich die neue Trivia-Frage stelle und ich habe das Gefühl, du weißt die Antwort, du darfst sie aber nicht sagen.
Okay.
Aber jetzt kommen wir erstmal zur Auflösung der zweiten.
Ja, die Antwort war John Little.
Derjenige, der
gesuchte Spieler, der sowohl mit Frankfurt den FIBA Europe Cup gewonnen hat,
als auch.
Moment, so muss ich beginnen. Der sowohl die FIBA Europe Challenge 2010 mit Göttingen gewonnen hat, als auch den Nachfolgewettbewerb FIBA Europe Cup. Also dieser vierte.
Den kennt Tibor, glaube ich, nicht.
Der ist vier Ligen unter dir.
Der ist so weit von der Euroleague entfernt.
Ja.
Das ist der Wettbewerb der FIBA, nicht die Champions League. Ja. Und damals gab es halt die Euro-Challenge.
Es haben immer wieder mal den Namen gewechselt.
Also der zweite Wettbewerb der FIBA.
Ja. Du weißt gar nicht,
dass es den gibt, ne? Das ist hart. Das ist die Trennung Euroleague und FIBA in Reinkultur. Ja.
Oh. Wir rufen gleich bei Jordi Bertomeu an.
Das ist halt echt schade, Tibor, mit dieser Trennung, ne? Das ist Streit zwischen den beiden. Findest du dich auch? Dass die beiden sich nicht einigen können? Euroleague und FIBA?
Definitiv.
Käse. Okay, gut, wollen wir nicht hinaus, sondern wer hat gewonnen? Wer hat das Jahresabo gewonnen? Hast du denjenigen schon geantwortet?
Ja, habe ich. Derjenige weiß Bescheid.
Derjenige weiß Bescheid. Ja. Darf ich jetzt schon meine Regeländerung durchsetzen, obwohl wir das noch nicht endgültig
abgesprochen haben? Es kamen Mails, die dich in dieser Hinsicht bestätigen.
Ah, siehst du? Also, der Vorschlag von mir war und ist hiermit wohl einstimmig angenommen, dass die neue Trivia-Antwort bis zum nächsten Montag, sage ich jetzt mal, Montag 23.59 Uhr.
Mhm. Wir wissen noch gar nicht, wann wir nächste Woche aufzeichnen. Wissen wir das?
Ist egal. Wir nehmen jetzt den Montag
doch, als geht.
Einsendeschluss.
Ja, das geht.
Abteilungbasketball@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Alle richtigen Antworten, die bis inklusive Montag dort eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Jetzt die Frage. Ich habe Angst, sie zu stellen, weil ich weiß, dass Tibor die Antwort
wirklich?
Weiß. Wirklich? Und dass er sich verplappert. Du darfst nichts sagen, Tibor. Oder ich nehme die Ersatzfrage, denn die ist sauschwer, die Ersatzfrage. Aber die nehme ich
nicht. Du hast sogar eine Ersatzfrage.
Ich habe eine Ersatzfrage. Also ich wollte ursprünglich die Frage stellen, und damit habe ich mich lange beschäftigt. Wer hat den ersten Korb in der BBL-Geschichte erzielt? Am ersten Spieltag 1966. Aber das ist nicht mehr rauszufinden. Also man muss wirklich bei Schwindner mal anrufen und bei den alten Vögeln von damals, ob die sich daran erinnern können. Weil wann die Anwurfzeiten da waren, ja. Aber ich wollte das einfach mal wissen, weil beim Fußball weiß man es ja auch, wer das erste Tor geschossen hat.
Es gibt ja dieses Buch von Sven Simon.
Ja, ich habe mit Sven Simon darüber gesprochen.
Verstehe, alles klar. Dann weiß man es nicht.
Dann weiß man es nicht. Nein, meine Frage ist, welcher Basketballer hat in der Geschichte der BBL seit Beginn der digitalen Aufzeichnung der Statistik 1998, 99 die meisten Fouls begangen?
Wow, das ist gut.
Und ich...
Das ist gut, das ist jetzt die...
Das ist die Trivia.
Die Trivia für die Zuhörer.
Für die Zuhörer, genau.
Okay.
Und Tibor nickt. Und das kann ja vielleicht eine... Das ist... Mehr sagen wir dazu nicht, warum er das wissen könnte. Ist ja auch egal.
Ist der Name schon mal gefallen heute?
Nein.
Nein. Mm-mm.
So, alle Antworten...
Ich glaube.
Ich habe auch eine Vermutung.
So, und...
Aber...
Ich habe okay. nämlich... So, und in der kommenden Woche... Und derjenige weiß davon nichts.
Ja, genau, jetzt erklär mal, wie wird das denn laufen dann?
Genau, alle E-Mails also an Abteilung Basketball.
Bis gmail.com, Montag 23.59
Uhr. Die den Namen beinhalten, kommen in die Verlosung. Die Verlosung machen wir hier live.
Was gibt's nochmal?
Ein Jahresabo der Zeitschrift BIG, der besten Zeitschrift der Welt.
Oh.
Da warst du auch schon auf dem Titel, Tibor, ne?
Auf der allerersten.
Wow.
Weiß ich noch, die wurde überall in der ganzen Arena ausgeteilt und da war ich drauf.
Ach komm.
Ja, du warst da sah ich so fettig aus auf dem Bild, aber ja, ich war drauf.
Ist nicht dein Ernst.
Das würde ich gerne mal sehen.
Wann war das denn?
Die gibt es jetzt seit was? 4, 5?
Nein, damals, 60er.
In 60ern war es?
In 60ern.
Ja, ich weiß nicht, aber es war in Bamberg auf jeden Fall.
Also zwischen 2010 und 2012.
Ja. Wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich glaube, es war die erste.
Hm. Gut, dann...
Und was passiert dann?
Dann rufen wir die Lösung, denjenigen, der das ist, den rufen wir dann auch noch an.
Den rufen wir dann auch noch an?
Ja, den rufen wir an.
Okay, und er wird
uns was sagen.
Ausgelost.
Nein, wir rufen nicht den Gewinner an, wir rufen die Lösung an. Den Spieler, der die meisten Fouls der BBL-Geschichte begangen hat.
Ja, ja.
Ihr braucht jetzt nicht googeln hier, ihr Pfeifen.
Nee, wir wollen das erste Cover von Tibor sehen.
Ach so.
Ja.
Das will ich auch sehen.
Na, siehst du mal.
Vielleicht können wir da noch ein Exemplar aus dem Big-Archiv entführen, obwohl das wahrscheinlich hoch gehandelt
ist. Wir haben ja gewisse Kontakte. Also die...
Zum Hauptsponsor, will ich hoffen.
Ja. Wir schauen dann nochmal.
Du brauchst jetzt gar nicht mehr googeln.
Ich google, es geht nicht um das. Wir schauen hier Cover, Big Cover schon wieder. Aber das schauen wir nachher, finden wir schon. Könnte für dich muss natürlich auch eine Trivia geben. Das ist ja die. Und ich glaube, sie ist heute sehr machbar. Vor allem Tibor kann sie auflösen.
Echt? Ja. Weil Tibor kennt die Antwort.
Ich denke ja. Ist eine sehr offene Frage.
Die Antwort ist
Tibor. Aber sehr. Preis. Wir haben kurz NBA gestreift. Tibor hat für die Utah Jazz gespielt. Als du das letzte Mal im Kader gestanden bist für Utah, gab es einen relativ besonderen Anlass.
Boah, das ist wieder eine Alex-Trivia.
Welcher war er? Du weißt es, oder?
Ja, ich weiß es.
Ja, natürlich.
Also, das war das letzte Spiel von Kobe Bryant.
Wow!
In
Ich sage ja, die ist leicht.
Stimmt, das weiß ich noch.
Ja, wie viele Punkte hat er gemacht?
Nicht gespielt.
Da hast du nicht gespielt. Nee. Sonst hätte er auch nicht 61
Punkte. Aber du warst Punkte im Kader, gell?
Ich war im Kader.
Wie viel hat er gemacht?
61?
Fast.
62.
Fast.
60.
Ja. Sauber können wir so.
Erste jetzt. Reihe.
Ja.
Kurzzeit.
Ja, das kann auch was.
Ja, war schön.
Also war das ein Erlebnis? Ja, ne?
Auf jeden Fall. Ja. Es war unglaublich. Also das Publikum, das war die was ausgerastet ist.
Alles, gell?
Unglaublich. Auch was vor der Halle schon abging.
Obwohl er ja eigentlich auch nicht, er war ja nicht ganz unumstritten.
Ja, die Abschiedstour war nicht unumstritten.
Ja, auch vorher. Ich meine.
Ja, die letzten zwei Jahre waren heftig.
Naja, auch.
Vorher war er unumstritten.
Rape, Vergewaltigungsgeschichte, mal so irgendwie da, so zack, bumm.
Ja, man weiß.
Wüsste, unterm Tisch, zack, ist sie weg, die Geschichte. Ist er? Betretenes Schweigen.
Ja, nee, ich... Das
ist ein schwieriges Thema.
Ja, er wurde freigesprochen, insofern ist da nichts übrig geblieben.
Sie haben sich außergerichtlich geeinigt. Du weißt das nicht. Also, man weiß es einfach nicht. Ich weiß zu wenig über den Fall. Er wurde eingestellt, ja. Aber...
Wir können über die Versuchung eines NBA-Spielers reden, dass er mit weiblichen Groupies ständig in Kontakt kommt. Aber wen soll man da fragen?
Ich enthalte mich.
Auf jeden Fall hat Kobe in dem Spiel 50.
Wenn du mich jetzt provozierst.
Richtig, richtig, richtig.
Die Taste.
Und die passt jetzt auch.
Ich habe alles erlebt.
Ja.
Ich habe alles erlebt.
Ach Gott, ja.
So, damit haben wir das schon mal geklärt. Dass, die Trivia ist auf dem Weg für nächste Woche.
Kennst du eigentlich seinen Spitznamen?
Von Tibor?
Nee, Tibor Körnis Spitzname hier. Wenn wir schon beim Launchpad sind.
Ich möchte das gar nicht so intensivieren.
Tiguan, Micha.
Ich habe hier mal erwähnt, dass ich einen Tiguan fahre.
Okay.
Seitdem sind wir auf Sponsorsuche auch.
Ja, das ist der verzweifelte Versuch, einen Sponsor zu bekommen, der wirklich Geld hier lässt. Also ich bin sehr käuflich, beide, Alex und ich. Wir würden auch so Sachen vorlesen wie, jetzt ist Pause im Podcast und wir trinken tonnenweise Adelholzener Klassik, weil das sprudelt so knackig frisch.
Ja.
Aber halt für
gerade
Geld.
Bei dieser Hitze.
Und mit Tiguan ging alles los.
Mit Tiguan ging alles los. Also ich wäre auch bereit, für Dieselautos zu werben.
Apple-Produkte hast du sehr oft erwähnt.
Apple, hier, Watch, iPhone, iPad, iPad Pro, Apple Pencil, alles da. Aber es will keiner. Machst du Werbung eigentlich? Hast du mal Werbung gemacht? Hab ich nicht irgendein Bild von dir mit Dextroenergen im Kopf?
Nee.
Traubenzucker?
Ich habe mal Werbung gemacht für eine Musikbox, so einen Lautsprecher.
Ach komm.
Das war Musik to go, glaube ich.
Musik to go? Hat sich aber nicht
durchgesetzt. Nein, nicht Musik to go.
War die Silber und so groß? Die hatten wir auch.
Microsoft Sonos damals. Nee, Zoom.
Sound to go.
Sound to go.
Ja, ja.
Sound to go.
Mhm. Die hatten wir, Sound to die go. Hatten wir auch als Sponsor bei einer bei Eishockey-Sendungen.
Ach komm.
Da bekam die, der Player of the Game bekam immer so eine.
Das kann sein.
Ja.
Richtig gute.
Ja. Richtig auch gute. Hast du so eben die Größe.
Kann ich nur empfehlen.
Aber sonst machst du keine Werbung, weil ich denke mal so in Spanien, ich, das sind ja Basketballer, du bist ja viel bekannter in Spanien, als jetzt, wenn du jetzt Basketballprofi in Deutschland geblieben wärst oder sein würdest. Da sind ja wahrscheinlich auch viele Basketballer so. Wer ist denn da alles in der Werbung? Wer ist denn da der bekannteste? Felipe Reyes?
Ja, oder der so. Macht zum Beispiel für Corting Lays Werbung.
Ja. Rudi?
Rudi Fernandes. Ich denke so auf jeden Fall in Madrid.
Sergio.
Bei euch, wer ist der bekannteste?
Rafa Martinez, würde ich sagen. Ja. Der ist schon extrem viele Jahre jetzt in Valencia. Wird bestimmt auch das Trikot unter der Decke bekommen.
Ziehen sie unter das Dach.
Ja, aber sonst...
Aber so der bekannteste von deinem Gefühl ist so Felipe Reyes generell in Spanien, was die Aufmerksamkeit angeht.
Würde ich sagen, ja.
Ja?
Der hält auch, glaube ich, den Rekord in Rebounds. Ich glaube sogar in der Euroleague. Kann das sein?
Ja. Gut, der spielt halt schon ewig und drei Tage. Ne? Aber das
kann sein, dass das der Top-Rebound ist. Der hat einige Rekorde aufgestellt.
Ja, weil der ist ja 2010, glaube ich, bei Real oder sowas. Ja,
generell, die ganzen Nationalspieler sind halt voll selten bei denen. Ja.
Außer jetzt Chacho Rodriguez, der ist weggegangen. Und? Jetzt gucken die schon wieder bei Google.
Reyes.
Ja. Top Rebounder.
Vor Jan Kunas, vor Borussis.
Vor Jan Kunas und vor Borussis.
Wo spielt Borussis jetzt?
China.
China. Ja.
Du sagst echt.
Das ist natürlich China. Perfekt.
China, sagst du, ne?
China, oh Mann. China.
Ja, ich werde hier voll angezählt. Das ist, seit der Autofahrt. Das ist
unser Reizthema.
Also generell in Bayern ist es ja so, das heißt ja auch Chiemsee.
Ja.
Das ist nicht der Chiemsee.
Ja, eben.
Also ich sag auch Chiemsee, weil aber alle
sagt
Bayern
kein, sagen. Niemand sagt
Chiemsee
oder Chiemsee.
Aber man kann nicht zu dem Fach, dem Schulfach Chemie.
Man kann Euskömer.
Kann man nicht Chemie sagen.
Euskömer.
Also ich kann mich auch nicht an die Schulzeit erinnern, dass wir irgendwann mal drei Chinesen auf dem Kontra, auf der Drei Chinesen
mit dem Kontrabass
saßen. Habe ich noch nie mit Chinese gehört.
Ne? Aber hast du das Schulfach, nennst du Chemie dann auch?
Chemie, ja.
Drei Typen, drei verschiedene Aussprachen. Aber sonst waren wir auf einer Wellenlänge. Haben wir noch ein Thema oder was? Wir haben das späteste Interview, hat Tibor gerade gesagt, was er je gegeben hat. Es ist 22.25 Uhr.
Ja.
Und du musst morgen früh um 9 zum Onkel Doktor, deswegen wollen wir dich auch nicht länger.
Machen wir jetzt auch noch einmal noch kurz Richtung Finale schauen. Es spielt Bayern gegen Alba. Das letzte Mal, als sie im Finale standen, hat der Herr, der dieses Lied spielt,
Heiko Schafazik. Heiko Schafazik?
Ja.
Das ist Heiko Schafazik,
an der Gitarre.
Das gerade hier spielt. Das hat er bei Instagram veröffentlicht?
Genau.
Stark.
Wir erinnern uns an Spiel 4 mit der Verbeugung in der damaligen O2 World, nachdem sie den Galgen aufgehängt haben. In Spiel 2, glaube ich, müsste das dann gewesen sein. Also die Serie hat einfach gut Pfeffer drin, alleine durch diese Vorgeschichte. Diese Saison jetzt Reading gegen Saibu mit dem kurzen Hold-Me-Back-Kampf.
Generell mit dieser hohen Niederlage der Bayern zu Hause gegen Alba.
Ja, stimmt, das war ja das letzte Djordjevic-Spiel in der BBL. Oh. Und das untermalt von Heikos Kampfer.
Wir freuen uns auf das Finale in der BBL. Wer ist euer Lieblingsgegner für das Finale in der ACB? Wer soll es werden auf dem Weg zum Meistertitel? Wen wollt ihr schlagen? Wer ist schlagbar?
Alle. Also ich würde mal sagen, dass jetzt unser erstes Ziel erstmal daraus besteht, erstmal überhaupt in die nächste Runde zu kommen. Wir haben jetzt gestern unser erstes Spiel gewonnen. Mhm. Das bedeutet, es steht jetzt 1-0. In der ACB ist ja auch so, dass die erste Runde nur eine Best-of-Three-Serie ist.
Ah ja, genau.
Das bedeutet, es war echt wichtig, dass wir das erste Spiel gewinnen.
Upset-Potenzial.
Und ich würde mal sagen, dass wir, ja, unser Ziel ist natürlich, ins Halbfinale zu kommen und dann auch wichtig, uns für die Euroleague zu qualifizieren. Das bedeutet, wir sollten für uns ist es gut, wenn
kein Nicht-Wildcard-Team ins Finale kommen.
Genau, neben uns. Ich glaube, das ist dem Team extrem wichtig, dass wir uns weiterhin auf dem europäischen Niveau halt präsentieren können.
Das ist auch für dich wichtig, denke ich mal.
Auf jeden Fall.
Wenn man sich da mal dran gewöhnt hat.
150 habe ich ja schon.
150? Ja. Da jetzt plötzlich Eurocup spielen, hat man keinen Bock drauf, oder?
Nee.
Dann lieber zu den Bayern wechseln in die Euroleague, oder?
Ah, da bohrt er schon wieder, der Körner.
Du bist doch nicht nur wegen dem Fuß hier in München.
Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Okay.
Du kannst auch zu dieser Frage einfach sagen.
Ich lehne sie einfach nur ab.
Oder den hier zum Beispiel.
Diese Mentalität ist Loser-Mentalität.
Nein, wir
nicht zu vergleichen mit dem hier.
Launchpad Alex.
Was kostet zu führen zu dem hier? Kommt
meine Skandalliste ganz weit nach oben. Was kostet das Launchpad Alex, damit wir wissen, was Tibor zu Weihnachten für ein Geschenk, was also so eine Preisdimension hat, was das kostet?
Wenn wir jetzt anfangen zu sparen. Genau. Sehr gut. Du machst es intuitiv.
Ich hab da ein Gefühl.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Was kostet so ein Ding? Das ist unsere besondere, geheimnisvolle Musik.
Ja. Ich weiß es nicht, was so ein Ding kostet.
Ehrlich. Ach, du weißt es noch.
Ungefähr 200-300 Euro.
Mehr nicht?
Ich glaube nicht, ne?
Ja, kaufe ich mir das auch morgen.
Bist du dir sicher?
Du brauchst die Software dazu, aber auch ums andere.
Er hätte den Blick sehen müssen, den Verhörblick gerade.
Er weiß schon, wo es ausgeht. Er weiß schon, wo es ausgeht. Demnächst übernimmt hier Tibor den ganzen Laden.
So, seid ihr euch sicher? Gott, ich brauche das.
Du brauchst das.
Ich möchte allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
Nicht zu vergessen. So,
Haben wir alle Knöpfe durch jetzt? Dann können wir.
Ne, das ist der, den wir jetzt brauchen.
Das ist die Abschiedsmusik. Tibor.
Ja.
Das war alles Tibor. Du musst, also bitte du. Wir haben noch einige Sendungen.
Tob dich aus.
In diesem Player. Du kannst auch zusätzlich. Okay.
Einen finde ich noch.
Ja.
Basketball is changing very fast.
Wo er recht hat, hat er recht.
Das sind die Schlussworte. Dann.
Sind das die Schlussworte?
Ich brauche noch. Puh, jetzt komme ich wieder runter. Wenn ich die höre, wenn ich Hawaii höre, wenn ich Hawaii höre, dann komme ich wieder runter. König.
Ja.
Finaltipp.
Ich gebe keinen Finaltipp ab. Ich gebe erstmals keinen Tipp ab. Ich habe mit allem daneben gelegen. Also bis auf eine Serie.
Aber das ist jetzt nichts Neues.
Ich wollte immer so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Was kommt jetzt?
Einfach nur, um es gemacht zu haben. Einfach
nur. Richtig, wenn ich schon mal hier bin.
Wieso, wenn einer da steht mit dem Becher und so.
Da fragt man sich manchmal auch.
Scheiße.
Okay, Launchpad Mania. Also ich möchte dazu betonen, dass wir einfach nur ab, dass wir beim Basketball schauen kein Alkohol zu uns genommen haben, kein Tropfen. Tibor hat sein erstes Spezi nach 6 Jahren getrunken. Es scheint einen Zuckerschock gegeben zu haben.
Und ein bisschen Haribo haben. Mit Haribo haben wir es übertrieben.
Ja,
das wird es gewesen sein.
Ja? Aber du kannst auch, wenn du hier bist, dann kannst du auch einfach über die Musik drüber. Also so.
Ach, diese Mentalität ist Loser-Mentalität.
Ja, man kann auch mischen. Also das ist sogar noch ein Mischpult dazu.
Das
ist ein
Mischpult, das gibt's ja nicht. Also ich mach nochmal meinen Lieblingssound.
Wenn du mich jetzt provozieren möchtest, Fake News.
Oh. Tibor, wir sagen ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank.
Das hat viel Spaß gemacht.
DJ Tiber One.
Mr. T.
Fühle
in the house.
Fühle dich immer willkommen, wenn du
meine Nähe bin.
Ja, also ohne Witz. Unsere Tür steht immer offen. Meistens dienstags. Wir hätten es auch manchmal. Was kommt jetzt? Also man muss sagen, dass Tibor aktuell 3 Finger am Launchpad hat. Einen auf der Stopptaste und 2 auf den bunten.
Kommt auf meine Skandalliste ganz weit nach oben.
Alex, pass bitte auf, wenn wir gleich das Studio verlassen, dass das Launchpad nicht irgendwo in diesem großen Körper von Tibor Pleiss versteckt ist. Lieben Dank nochmal an dieser Stelle.
Kein Problem, gerne.
Und
vielen Dank an euch beide.
Alles Gute. Gute Besserung.
Friedensnobelpreis verdächtigt.
War diese Sendung.
Nächste Woche machen wir Dienstag. Spiel 1 ist Sonntag, Spiel 2 ist Mittwoch.
Dienstag sollte gehen.
Ade, Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Hand am Busen, Leverkusen.
Sehr gut.
Et kütt, wie es kütt.
Und Es hätte noch immer Joti, Junge.
Richtig.
Guten Tag. Puh.